Deutschlandfunk Kultur Interview.
2 Kilo Sprengstoff, mehrere tausend Stück Munition, Schusswaffen, Waffenteile, Schalldämpfer. All das wurde im vorigen Mai im Garten eines Oberstabsfeldwebels des Kommandos Spezialkräfte KSK der Bundeswehr gefunden. Ein Teil aus Beständen der Bundeswehr. Außerdem besaß der Offizier zahlreiche rechtsextreme Schriften wie ein SS-Liederbuch. Heute beginnt nun der Prozess gegen ihn vor dem Landgericht Leipzig. Verstoß gegen das Waffengesetz und das Sprengstoffgesetz lauten einige der Vorwürfe. Der Fall hat dazu geführt, dass Bundesverteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer eine grundlegende Reform des KSK angekündigt hat. Ist dieser Fall symptomatisch? Nicht nur für die Elitetruppe Kommando Spezialkräfte hat die Bundeswehr insgesamt ein Loyalitätsproblem. Soll jetzt mein Thema sein im Gespräch mit dem Potsdamer Militärhistoriker Professor Sönke Neitzel, der im vorigen Jahr ein vielbeachtetes Buch, nämlich Deutsche Krieger, veröffentlicht hat. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Ab heute beginnt der Prozess gegen den KSK-Soldaten. Wie schätzen Sie das ein? Sind dieser und andere Fälle Einzelfälle in der Elitetruppe oder Symptome für ein strukturelles Problem beim KSK und der Bundeswehr insgesamt?
Na, ich glaube, das Besondere an diesem Fall ist ja der Sprengstoff und die Zünder. Also die Bundeswehr hat in 65 Jahren Geschichte schon immer mal ein paar Waffen verloren, die gestohlen worden sind, die abhanden gekommen sind, auch Munition. Das ist immer wieder bei einer so großen Organisation vorgekommen. Aber Sprengstoff mit den Zündern, das ist meines Wissens in 65 Jahren der erste Fall. Man fragt sich ja auch, was will man damit? Also dieser Oberstabsfeldwebel war ja offenbar Sprengmeister beim KSK. Also er hatte Zugang dazu. Nur, ich meine, es gibt im Umfeld der Bundeswehr Waffennahen, die dann eben auch mal Waffen mit nach Hause nehmen und dann, ich weiß nicht, im Wald zu schießen oder wie auch immer. Auch Waffensammler gibt es natürlich, die dann auch gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz verstoßen. Das gab es immer wieder mal, auch im Umfeld der Polizei. Aber Sprengstoff, das ist doch wirklich eine ganz neue Qualität.
Sie haben in Ihrem 2020 erschienenen Buch Deutsche Krieger Verbindungslinien gezogen zwischen Kaiserreich, Wehrmacht und Bundeswehr. Wo sehen Sie denn da die Kontinuitäten?
Naja, das sind natürlich ganz unterschiedliche Armeen, aber je weiter man sagen, ich nenne das Tribal Cultures, also in die Stammeskulturen auch der Kampfeinheiten kommt, gerade beim Heer, gerade bei der Infanterie, da kann man meines Erachtens eben schon Parallelen sehen. Der Krieg ist eben auch ein Handwerk, das wollen wir in der Bundesrepublik nicht so gerne hören. Aber es ist eben auch ein Handwerk, wie man Krieg führt. Auch vom Mindset gibt es da Parallelen. Und sage ich mal, ein Infanterist, ein weiß ich nicht, ein Fallschirmjäger, der in einer Zeitmaschine ins Jahr 1942 zurückgebeamt würde, der wüsste eben schon, was er zu tun hat, was er zu lassen hat. Umgekehrt ein Stück weit auch. Also da hat sich viel weniger verändert als, ich weiß nicht, bei der Luftwaffe, bei der Marine, wo die ja viel technischer auch geworden sind. Und da müssen wir, glaube ich, auch ehrlich sein, dass wenn wir die Bundesrepublik Kampftruppen haben will, wenn die auch den Auftrag haben, zu kämpfen, darauf vorbereitet sein sollen, dann haben die auch ein spezielles Mindset. Das muss sich von der Gesellschaft nicht per se unterscheiden. Es ist nur, sagen wir mal, speziell ausgeformt. Das sind eigentlich die Parallelen, auf die ich da gestoßen bin in meinen Recherchen.
Meinen Sie nicht, diesen Befund, also diese Traditionslinien würden heutige Soldaten und Soldatinnen brüsk zurückweisen?
Naja, ich habe ja in meinem Buch mit sehr vielen Soldaten gesprochen und habe wahnsinnig viele Quellen eingesehen. Natürlich ist, ich sage jetzt sagen nicht, dass die Bundeswehr die Wehrmacht ist oder dass die Kampftruppen die Wehrmacht sind oder gar kaiserliche Einheiten. Wir leben in einer ganz anderen Gesellschaft, in einem ganz anderen Staat. Und dieser Referenzrahmen beeinflusst natürlich massiv die Soldaten. Aber es gibt Parallelen. Und es ist ja so, ewig grüßt das Murmeltier. Alle 20 Jahre hat die Bundeswehr irgendeinen rechtsradikalen Fall. Das ist dann oft auch mit Tradition. Sachen verbunden. Wir erinnern uns an den Fall Franco A., der jetzt auch irgendwann zur Verhandlung ansteht. Also alle, every 20 years poppt das eigentlich ab, hoch. Ne? Und also, dass es so einen Bedarf nach Vorbildern gibt, dass es auch nach wie vor Wehrmachtssoldaten gibt, die von einzelnen Bundeswehr oder von Bundeswehrsoldaten als traditionswürdig angesehen werden, obwohl man das eigentlich nicht darf, das ist einfach mein Befund. Da muss jeder nur mit offenen Augen durch die Bundeswehr gehen. Und das kann man auch erklären. Soziologisch erklären, warum das so ist.
Tun Sie es doch.
Naja, es ist einfach die, wenn Sie sagen, Ihre soziale Praxis ist zu kämpfen und wenn Sie, dann ist das Vorbild eben nicht unbedingt der Sandsack schleppende Pionier beim Elbe-Hochwasser, sondern dann ist das Vorbild auch ein Soldat, der auch gekämpft hat. Und wenn Sie aus der Panzertruppe oder so kommen, dann landet man eben sehr schnell bei der Wehrmacht, weil das letzte Mal ist, dass die Panzertruppe wirklich gekämpft hat. Beim KSK ist es ganz interessant im Übrigen. Denn das KSK hat ja keinen Vorläufer in der Wehrmacht oder in vorigen Zeiten. Die sind ja 1996 vom britischen SAS aufgebaut worden. Und da bildet sich so eine ganz eigene Kultur. Also das KSK, auch was wir jetzt in dem Prozess sehen, ist so ein ganz eigener Haufen, weil sie auch ganz eigene Einsätze finden. Und ich glaube, der Bezug zu anderen Spezialeinheiten, international, Amerikanern, Briten vor allen Dingen, ist da viel größer als jetzt irgendwie zur Wehrmacht oder so.
Nun haben Sie von Vorbildern gesprochen. Es gibt ja aber auch Leitbilder schon seit längerem in der Bundeswehr. Der berühmte Staatsbürger in Uniform und das Konzept der inneren Führung. Sie sind aber gerade in Bezug auf die Führungskultur sehr kritisch. Warum?
Naja, also erstmal, man muss sehen, wie, also diese Staatsbürger in Uniform und innere Führung, die gibt es. Das wirkt auch auf Soldaten, aber es ist in vielen Dingen einfach eine Kopfgeburt. Und man muss sich fragen, wie tief geht das eigentlich wirklich bis auf die Grassroot-Ebene eines Soldaten? Und es sind in der Regel Konzepte, die ältere Soldaten, die Stabsoffiziere, die studiert haben und so weiter, die das auch aufnehmen, den Verfassungspatriotismus, das zeigen auch alle Umfragen. Und je jünger die Soldaten, je niedriger der Dienstgrad, desto weniger weiß man eigentlich, was innere Führung sein soll. Nicht? Also sagen auch, dass die Werte und Normen des Grundgesetzes gelebt werden sollen. Das heißt nicht, dass die Soldaten alle irgendwie undemokratisch sind. Sie sind, glaube ich, einfach, das, was die innere Führung vorschreibt, machen viele, glaube ich, einfach implizit, weil sie einfach in dieser Gesellschaft leben und diese Gesellschaft, glaube ich, auch ganz gut finden. Aber viele Konzepte, Führungskonzepte, die sind auch so ein Label für die Bundeswehr. Also ich habe immer ein bisschen sarkastisch, ein bisschen bösartig gesagt, die innere Führung ist eben der Marxismus-Leninismus der Bundeswehr. Das trägt man dann manchmal auch so ein bisschen wie so eine Monstranz vor sich her. Und man muss einfach sehen, auch die, das ist auch das Plädoyer meines Buches, zumindest mal versuchen zu verstehen, wie die Logiken von Kampftruppen auch auf der Grassroot-Ebene funktionieren. Das heißt nicht, dass das irgendwie alles Nicht-Demokraten sind, aber es ist eben manchmal nicht so, dass man nur mit dem Handbuch Innere Führung das wirklich verstehen würde.
Der Potsdamer Militärhistoriker Sönke Neitzel war das hier im Deutschlandfunk Kultur. Ich danke Ihnen sehr für das Interview.
Sehr gerne.